Herzlich willkommen zum SWR Demokratieforum. Mein Name ist Michel Friedmann. Ich bin Publizist, Philosoph, Buchautor, aber vor allen Dingen bin ich Mensch und ich muss es und will es bekennen, überzeugter Demokrat. Im SWR Demokratieforum habe ich spannende, inspirierende Menschen zu Gast, die sich auch streiten gerne und zivilisiert, mit denen ich aber vor allen Dingen über ganz bestimmte Themen nachdenke, vordenke, auch zurückdenke, um daraus zu lernen, spreche und manchmal, naja, ich habe es ja schon gesagt, ich mache das ganz gerne, auch streite. Heute geht es um das Thema Autokraten im Aufwind, Demokratie in Gefahr. Auf dem Hambacher Schloss sitze ich mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Die FDP-Politikerin ist Vorsitzende im Verteidigungsausschuss der Europäischen Union. Mit der Politologin Irene Hahn-Fuhr und mit Ilja Trojanow, Schriftsteller und wie er selbst sagt, Weltbürger. Außerdem sind mit mir über 200 Menschen im Raum, die die Frage, wie zerbrechlich ist die Demokratie, genauso zu interessieren scheint wie mich. Und ich hoffe, Sie sind dabei. Herzlich willkommen zum Demokratieforum auf dem Hambacher Schloss. Autokraten im Aufwind, immer mehr Demokratien zerbröseln, ist die Demokratie in Gefahr. Frau Hahn-Fuhr, viele Politiker sagen etwas und machen dann meist das Gegenteil oder gar nichts, aber der neu gewählte amerikanische Präsident Donald Trump ist an dem Punkt etwas anders. Er ist ein gefährlicher Schwätzer einerseits, er ist vulgär, er ist vorbestraft. Er behandelt die Menschen mit Sarkasmus, mit Ironie, aber auch sehr oft mit Verachtung. Er ist ein Rassist und bei all dem hat er auch den Sturm auf das Kapitol mitverantwortet. Und er gehört dann doch zu denen, die nicht nur sagen, sondern auch tun. Jeden Tag bekommen wir jetzt Neuigkeiten über seine Regierung. Und das sind jedenfalls aus meiner Sicht echt Horrornachrichten. Wer wird Gesundheitsminister in Amerika? Ein erklärter Impfgegner, Robert Kennedy Jr. Matt Gaetz wird Justizminister und er selbst sagt, dass er Verschwörungstheorien hinterher rennt und nennt sich einen, Zitat, Aufwiegler. Pete Hexet, der Fox News Kommentator, also die Propagandaabteilung von Trump, ohne jede Regierungserfahrung soll Verteidigungsminister werden in einer Zeit, in der ja nicht nur in der Ukraine ein furchtbarer Krieg stattfindet. Was bedeutet das für die Demokratie, wenn solche Leute an die Macht kommen?
Es ist natürlich wirklich schwierig zu sagen. Wir wissen natürlich alle, dass Trump jetzt diesmal anders vorbereitet ist als letztes Mal, als er an die Macht gekommen ist. Dass er so viel redet und wenig davon irgendwie in die Tat umgesetzt wird, kann man ja auch mal positiv sehen. Also nicht alles von den schlimmen Ankündigungen wird wahrscheinlich so kommen. Immerhin ist die USA immer noch eine rechtsstaatliche Demokratie. Die Institutionen werden ihn auch irgendwie einfangen. Aber es ist natürlich, dass sozusagen die Rechtspopulisten eine Art haben, in den Menschen ein Gefühl zu wecken mit so einer positiven Zukunftserzählung. Ist ja auch sehr interessant, dass er Musk an seiner Seite sozusagen, es ist ja so eine Mischung von reaktionären Werten mit aber einer sehr positiven Zukunftserzählung, technischen Zukunftserzählung, sozusagen mit einem positiven Ausblick, was oft linke, progressive, liberale gar nicht mehr vermitteln können. Wo wollen wir eigentlich hin?
Es geht um das, was Sie erzählen und viele junge Leute schauen uns auch heute zu. Es ist trotzdem die wichtigste westliche Demokratie der Welt. Und nun überschätzen sich Erwachsene, wenn sie glauben, dass sie Vorbild für die jungen Generationen sind. Und trotzdem und doch, wie spricht dieser Mann? Er spricht die Rechtsextremisten, er spricht in einer Vulgarität, er spricht in einer Verachtung. Seine Sprache besteht nur aus Sarkasmus und Menschenfeindlichkeit. Und noch einmal, das, was er andeutet, wird auch oft realisiert. Was bedeutet es, dass so ein Mensch mit solchen Attitüden der wichtigste Mann in der westlichen Demokratie ist? Was bedeutet das für junge Leute, dass das so ist?
Das haben ihn ja auch leider junge Leute gewählt. Das bedeutet vor allem erstmal, dass Liberale von ihrem Habituellen, also sie haben jetzt gerade auf das Habituelle ja abgesetzt, dass aber sozusagen Menschen, die wir vielleicht habituell als normal empfinden, das aber nicht wiedergespiegelt bekommen in der Gesellschaft. Die Gesellschaft oder eben auch die unterschiedlichen Generationen was anderes erwarten. Das Interessante ist ja, dass sie Trump nicht, weil er so ist, gewählt haben, sondern obwohl er so ist, gewählt haben, weil sie immer noch denken, es wird irgendwie mehr meine Interessen vertreten als eben die Elite. Es ist ja vor allem ein Anti-Elite-Projekt, was Trump anstößt. Von der Elite fühlen sie sich nicht repräsentiert. Also das heißt, ich glaube, wir wären gut beraten, uns weniger daran abzuarbeiten, was er jetzt alles Schlimmes verkörpert, auch seine Wähler nicht zu dämonisieren. Auch normale Menschen haben ihn gewählt, sondern tatsächlich sich auch damit zu beschäftigen, warum sind liberale Demokraten so unsexy, sage ich mal, so sozusagen haben den Ruf, so abgehoben zu sein, dass sie die Interessen der Bevölkerung nicht.
Warum?
Dass sie die Interessen der Bevölkerung irgendwie nicht entsprechend repräsentieren. Aber ich denke schon, dass es mehr die generelle Erzählung, die erzählt wird, worin ich vorhin drauf versucht habe abzuheben, ist sozusagen ein bestimmtes positives Zukunftserzählung, die angeboten wird, die bei den Liberalen fehlt.
Was Trump macht, und über andere in Europa werden wir auch noch kommen, die in seiner Kategorie sind, nenne ich geistige Brandstiftung. Geht Politik der Zukunft, und man muss ja jetzt sagen, erfolgreiche Politik, nur noch, indem man sich durch diese geistige Brandstiftung definiert, ist es das Treten mit Füßen auf Menschenwürde und Menschenrechte?
Man kann Ihre Frage ja genau auf den Kopf drehen. Man kann sich fragen, wie groß war die Frustration, der Zorn, Verlustängste, die Unzufriedenheit mit einem doch sehr starren System, das bestimmten Interessen den Weg ebnet und gesamtgesellschaftlich doch Mängel aufweist. Wie schlimm muss all das gewesen sein, dass man ihn gewählt hat, obwohl die meisten der Menschen, die ihn gewählt haben, das wissen wir von Umfragen und von den Exit-Polls, ja keine Illusionen haben über ihn. Das heißt, sie haben ihn gewählt, obwohl er all das ist, was sie beschrieben haben. Sie haben ihn gewählt, obwohl er auch politisch teilweise für Sachen steht, die sie nicht teilen. Sehr interessant war, dass in mehreren der sehr konservativen Bundesstaaten gleichzeitig Gesetzesvorhaben mit klarer Mehrheit bestätigt wurden, die einen ganz progressiven Inhalt hatten. In Nebraska zum Beispiel Fortzahlung des Lohns im Krankheitsfall. In Alaska und Missouri Mindestlohn, 15 Dollar. Das heißt, es gibt auch eine Komplexität und ein Paradox zwischen den Interessen der Menschen, die ihn wählen, und einem Bedürfnis, es muss sich etwas ändern. Und wenn man dann einen Scharlatan hat, der sehr einfache Lösungen für komplexe Probleme anbietet, ist natürlich die Verführung durchaus nachvollziehbar, dass man denkt, und das denken sehr viele, er wird das jetzt irgendwie aufmischen.
Aber was er ändern will, da sollte man doch mal ein bisschen konkret nachdenken, ist beispielsweise ein Thema, das wir auch in Europa haben, auch in Deutschland haben. Es sind zu viele Fremde da, es sind zu viele Ausländer da, Amerika den Amerikanern, Nationalismus, auch das Rechtssystem ist eigentlich unnötig, deswegen besetzen wir die Justiz so, wie wir es wollen. Was bedeutet es denn, wenn so ein Mensch jetzt auch die Macht hat, in solchen Fragen aktiv zu werden? Was bedeutet das für die Struktur des Demokraten?
Also die Fremden, die an allem schuld sind, das ist ja ein alter Topos. Und das ist die typische Externalisierungsstrategie. Nicht wir haben etwas falsch gemacht, sondern in irgendeiner Weise, und die absolut schwächsten Fremden sind natürlich Migranten, die sind an allem schuld. Das funktioniert nicht nur in den USA, es funktioniert bei uns. Und das kriecht ja allmählich auch in andere Parteien hinein. Das heißt, eine Dämonisierung des Fremden als einziger Grund für alle Probleme, die wir haben. Aber es gibt noch ein anderes Moment. All diese Bewegungen arbeiten ja ganz stark mit einer Nostalgie. Es wird ein Früher konstruiert, was in irgendeiner Weise besser gewesen sein soll, arbeitet ganz stark mit Unsicherheiten im männlichen Selbstbild. Das war ja ganz klar, starke Frauenfeindlichkeit und gleichzeitig eine toxische Männlichkeit, die meint, sie muss sich wieder behaupten, sie muss in irgendeiner Weise sich wieder ausleben dürfen Und Trump steht dafür. Also jemand, der sich einen Dreck darum kehrt, dass man zum Beispiel zwischen Männern und Frauen respektvoll, würdevoll miteinander umgeht. Also ich finde schon, dass das alles Sinn ergibt auf einer Ebene der infamen Instrumentalisierung von Ressentiments.
Frau Strack-Zimmermann, im Prinzip können wir uns ja auch gleich zu uns wenden, nach Europa. Da haben wir ja auch mittlerweile Staatsmänner und Frauen, Orbán in Ungarn, der das Rechtsstaatlichkeitssystem auch ab- und umgebaut hat. Dasselbe war unter der vorigen Regierung in Polen mit Kaczynski. Wir haben Frau Meloni in Italien. Wir haben einen wirklich islamophoben, tiefen Hassrassisten Wilders in den Niederlanden. Die Themen sind die gleichen. Auch hier versuchen die extremistischen Parteien, aber mittlerweile auch MinisterpräsidentInnen, sie versuchen über Rassismus, über ein Frauenbild Erfolge zu haben. Und wir haben das jetzt zweimal schon gehört. Die These, die Rechtsextremisten hätten deswegen Erfolg, weil die etablierten Parteien, in Amerika sind es die Demokraten, in Deutschland wäre es die FDP, die CDU, die SPD, die Grünen, die Wähler und Wählerinnen nicht mehr finden, nicht mehr binden. Die Frustration, es muss doch jetzt mal anders werden, wird nicht mehr diesen Parteien zugetraut. Und so baut man sich einfach auch die Brücke, dann wählt man eben einen Extremisten, aber es wird eine bessere Zukunft. Was läuft eigentlich bei Ihnen, den etablierten Parteien, falsch?
Ich würde nicht sagen, dass heute mehr falsch läuft, als immer falsch gelaufen ist. Demokratie ist ja keine Garantie dafür, dass nur die klügsten und integersten Menschen Politik machen. Das gab es nie.
Das gilt auch nicht für die FDP.
Nein, aber es geht jetzt erstmal darum, dass wir den Anspruch haben, dass die Menschen, die sich engagieren, die Minister werden, Ministerinnen, dass die anders sind als die, die sie wählen. Und das ist natürlich Quatsch. Denn die Politik machen, sind ein Spiegelbild auch der Gesellschaft, beziehungsweise die Gesellschaft schickt die eigenen in die Politik. Also Demokratie ist nicht zwingend der Garant für Qualität von Politikerinnen und Politikern. Was aber einen großen Unterschied macht, um gleich auf Ihre Frage zu kommen, ist, dass wir heute soziale Netzwerke haben. Das heißt, Sie können heute, das tun wir ja auch, das tun Sie, das tue ich, die sozialen Netzwerke auch zu nutzen, um den klassischen Filter, Politik, der Journalist berichtet über mich, ich hoffe gut, wenn nicht, ärgert es einen, und denjenigen, der das beobachtet, was man macht, dass dieser Filter in dieser Form ja gar nicht mehr da ist, sondern dass man seine eigene Geschichte erzählt. Und keiner erzählt eine Geschichte, dass man hinten doof rauskommt. Also jeder versucht natürlich, sich so zu präsentieren, klug, geschickt, bisschen nett auszusehen, hilft ja auch, um dann eine Geschichte zu erzählen. Und ich glaube, dass das zu einer Wirklichkeitsverzerrung führt. Denn wenn mir Leute sagen, die Politik, das ist genauso doof wie die Banker, die Ärzte, die Lokomotivführer, weil das ist natürlich... Da kann es Gute geben und da gibt es definitiv auch Schlechte, sondern in den letzten Wochen hat mir ein nicht unbedeutender Wirtschaftsmensch gesagt, also das schaue ich mir jetzt mal an, was in Berlin passiert. Und dann habe ich zu dem gesagt, sind wir hier im Kasperletheater, warum schauen Sie an? Sie können sich als einflussreicher Unternehmer vielleicht mal daran betätigen, vielleicht mal Ihre Belegschaft aufklären, was es heißt, radikal zu sein, vielleicht mal zu erklären, warum der Antisemitismus hier aus jeder Ritze wieder rauskommt. Das ist Ihr Job, und nicht zu gucken, machen die da in Berlin. Und da merkte ich, da ist plötzlich so eine, wir sind eine Bühne. Und vielleicht noch ein Satz, als Trump das erste Mal, wir erinnern uns, Präsident war ich in den Vereinigten Staaten kurz vor der Wahl bei den Demokraten und bei den Republikanern, sowohl im Headquarter als auch bei denen, die diese Haustürwahlkampf machen. Und da habe ich junge Frauen begleitet, just an dem Tag, wo Trump sagte, also jemand an die Wäsche gehen und so, gehört dazu, wenn man prominent ist. Da habe ich gedacht, das war's. Das muss es gewesen sein. Habe mit diesen jungen Frauen gesprochen, die für diesen Mann Wahlkampf gemacht haben. Und die sagten, nee, das hat er nicht so gemeint und ein bisschen Spaß muss sein. Also in dem Moment wusste ich, das ist völlig egal, was er sagt. Er ist eine Projektionsfläche, was Sie gerade gesagt haben, des Unzufriedenen. Die Frage ist nur, warum sind Menschen unzufrieden? Was ist die Erwartungshaltung?
Ja, die Frage werden wir auch noch diskutieren, nur so sehr ich auch diese Analyse teile, Rechtsextremismus, antidemokratische Parteien, die gab es auch schon, bevor die sozialen Medien da waren. Und die sind zwar für vieles und alles verantwortlich, aber in der analogen Welt war es nicht unbedingt in dieser Frage besser. Beispiel Österreich, die erste Regierung, Konservative mit der rechtsextremistischen Partei FPÖ und Herrn Haider. Wir wissen, dass der Vater von Le Pen, ein Auschwitz-Leugner, am Ende schon im Duell bei der Präsidentielle gelandet ist. Also ja, wir reden über die sozialen Medien auch und gleich, aber wir machen es uns, glaube ich, auch zu leicht, Frau Hahn-Fuhr, wenn wir dieses Phänomen darauf dann konzentrieren. Deswegen noch einmal die Frage, was Sie selbst aufgeworfen haben. Ist die Stärke der autokratischen Bewegungen, der antidemokratischen Bewegungen auch bei uns in Deutschland das Ergebnis der eigenen Stärke oder der Schwäche derer, die seit Jahren die Schicksale dieses oder anderer Länder im demokratischen Spektrum als demokratische Parteien bisher betrieben haben?
Ich glaube, es ist tatsächlich beides. Beides. Also ich komme noch mal zurück auf das, ich gesagt, womit ich angefangen hatte oder was auch hier gesagt wurde, ne, die Projektion des Fremden für alles, was bei mir schlecht ist, ist ja ein alter gebrachtes Phänomen. Das ist ja nichts Neues. Nur wie stark sozusagen benutzt wird, ist ja schon ein Spiegel dessen, wie schlecht es mir selber geht. Also wann habe ich es nötig, mir Sündenböcke dafür zu suchen, warum ich nicht so leben kann, wie ich leben möchte. Und ich komme eben nochmal darauf zurück. Ich denke tatsächlich, dass rechte Bewegung es besser organisiert bekommen, ein positives Gemeinschaftsgefühl zu vermitteln. So wie Trump mit Make America Great Again, wie jetzt auch in Europa wieder mehr Make Europe Great Again. In Polen war ja auch das Schlagwort, als die Kaczynskis, also beziehungsweise die Peace-Partei 2015 wiedergewählt wurde, Polska stoi skolanach, also Polen steht.
Aber das ist ja die Idee des Nationalismus, ja, des 20. Jahrhunderts, ja, und wohin das geführt hat, zwei Weltkriege, die Shoah, wissen wir. Woher kommt also die Attraktivität zu glauben, im kleinen Nationalismus löse man die Welt und die Probleme für sich besser, als wenn man mit anderen Demokraten kooperiert. Gleich, Frau Strack.
Ganz kurz, weil ich glaube, ich wollte sagen, ich glaube trotzdem, dass es ein sehr tiefes Bedürfnis bei Menschen anspricht, so ein positives Gemeinschaftsgefühl zu haben. Und die Linken und die Progressiven, wir sind ja sehr dieses anti-westliche, antikapitalistische, die ganze postkoloniale Bewegung, es sind ja alles eher negative Trends, die uns ja darüber herausfordern, eine neue Daseinsberechtigung, wie wir den Westen trotz aller Verfehlungen verteidigen. Das ist ja auch wirklich sehr zwiespältig und es ist schwierig, sozusagen Menschen damit abzuholen mit einer positiven Erzählung. Und ich glaube, dass die Rechten das besser hinbekommen, völlig unabhängig, was historisch mit Nationalstaaten schon passiert ist. Ich glaube, es ist viel unpolitischer. Es ist wirklich psychologischer Natur.
Wenn wir psychologisch denken, wollte ich Sie gerade fragen. Wir sehen doch, was Diktaturen und Autokraten machen. In Russland, in China, nicht nur in Nordkorea, in vielen Ländern in Afrika. Also wenn wir sehen, wie die eigene Bevölkerung geknechtet wird, wie kommt es dann dazu, dass es da eine Sehnsucht gibt?
Es gibt eine gefühlte Politik, aber es gibt natürlich auch eine Politik der ökonomischen Realitäten. Und wir können bei diesem Thema nicht die entscheidende Entwicklung der letzten 40 Jahre außer Acht lassen, nämlich den neoliberalen globalisierten Kapitalismus, der ja nicht per se mit Demokratie verbunden ist. Man kann sich auch eine Gemeinwohldemokratie zum Beispiel vorstellen. Man kann sich verschiedene andere Formen des Ökonomischen in einem demokratischen Gemeinwesen leicht vorstellen. Diese Entwicklung hat zum einen Gesellschaft ja tatsächlich atomisiert. Es war auch Programm. Berühmter Satz von Margaret Thatcher, there's no such thing as society. Es hat Egoismus, Individualismus stark befördert. Gleichzeitig hat es zu einer enormen Zunahme der sozialen Ungleichheit, zu mehr Ungerechtigkeit geführt, national wie auch global. Das sind die ökonomischen Fakten, weswegen ja in diesem Jahr eine Gruppe von führenden Ökonomen der Welt in Berlin sich getroffen hat und im Berlin Summit eine ganz, ganz klare Positionierung vorgenommen hat. dieses neoliberale System ist mitverantwortlich für das Erstarken der Rechten, weil es nicht die ökonomischen Sorgen sehr vieler Menschen, nur ein Beispiel, in Deutschland ist die Hälfte der Bevölkerung nur an ungefähr 1,5% des Vermögens beteiligt.
Gleichzeitig ist ein Großteil der Bevölkerung über ihr Einkommen so abgesichert, dass sie jedenfalls ein menschenwürdiges Leben führen können. Also deswegen ein kleiner Widerspruch,
naja, es gibt,
nicht die Kritik am Neoliberalen, aber wenn Sie das mit dem Vermögen erzählen, muss man gleichzeitig auch sagen, das Einkommen vieler Menschen, der meisten jedenfalls, ist existenziell ein Leben, das nicht das Schlechteste wäre.
Ja, aber Sie wissen, dass man sich ja nicht vergleicht mit der eigenen Position. Es gibt nicht einen internen Vergleich, sondern man vergleicht sich ja immer mit anderen. Und man vergleicht sich auch nicht international, sonst hätten wir ja in unserer Gesellschaft mehr Verständnis dafür, dass wir in einer unglaublich privilegierten Situation sind und dass es tatsächlich so etwas wie eine imperiale Lebensweise gibt. Das heißt, wir leben teilweise auf Kosten des globalen Südens, sondern man vergleicht sich ja mit anderen in der Gesellschaft, die in Saus und Braus leben. Das ist, nur, finde ich, völlig normal für den Menschen.
Frau Strack-Zimmermann, ist das ein Argument, das Sie auch annehmen? Haben Sie andere, die das Erstarken der Gegenaufklärung, der Gegendemokratiebewegung belegen könnte? Und ich will doch noch mal was dazu sagen. Also es ist ja gar nicht schlimm, wenn man diagnostiziert, wir, die demokratischen Parteien, haben nicht genug geliefert. Wir lernen, aber wir gehen einen anderen Weg als Extremisten und suchen dafür nicht die Sündenböcke. Deswegen ist die immer wiederkehrende Aufforderung, dass ein zu wenig an Selbstkritik auch bei Ihnen in der Partei, aber bei den anderen, eine der Gründe ist, warum die Leute sagen, wir haben eigentlich jetzt langsam von euch die Nase voll.
Ja, also Selbstkritik oder auch einzuräumen, dass man eine falsche Entscheidung getroffen hat. Also Politik ist ja auch immer das Momentum, eine Entscheidung zu treffen, oft unter großem Druck, oft unter auch medialem Druck stehend, weil auch die Medien relativ schnell liefern müssen. Es passiert etwas, jeder ist völlig hektisch und bevor man überhaupt weiß, was passiert ist, wird ein Kommentar eingefordert. Das ist das eine, aber ich glaube, weil ich mir oder wir machen uns natürlich auch Gedanken darüber, was geht eigentlich gerade ab. Und das ist auch bei der fröhlichsten Rheinländerin, habe ich doch manchmal große Sorgen, was gerade passiert. Und ich versuche es auch einzuordnen, dass ich auch in meinen Gesprächen mit Menschen, dass die Informationsflut, also jeder hier würde ich behaupten, hat ein iPhone. Gibt es jemand, der keins hat? So, jeder, also ein Smartphone, hat jeder, das heißt die unmittelbare...
Wir sind schon 2024, das muss man dazu
also
sagen.
Dass jeder eine große Informationsquelle hat und diese berühmte Transformation, dass ich immer, das ist ja nichts Neues, das Leben ist ja immer in Veränderungen. Weil ich glaube, dass viele Menschen mit Veränderung, fangen wir an mit ökologischer Veränderung, die zwar manche leugnen, aber die man ja kaum leugnen kann. Ökonomische Fragen, was Sie gesagt haben, das Gefühl, dass es nicht mehr gerecht zugeht, dass junge Menschen sagen, ich kann mir keine Wohnung mehr leisten, wenn nicht Eltern, Großeltern helfen. Das ist übrigens ein ganz großer Trigger der sozialen Verwerfungen. Dass so viel im Fluss ist, dass viele sich schlichtweg überfordert fühlen und weil Sie gerade sagen, dieses Nationalistische, sich wieder so auf die eigene Insel zurückzuziehen, meine Straße, mein Stadtteil, mein Land, behaupte ich, ist auch eine Flucht, dass man sich nett und gemütlich macht. Das sehen Sie übrigens auch am Angebot von Geschäften. Wir fangen im September an, die Nikoläuse anzubieten und dann wird ein riesen Tamtam gemacht und kommen Influencer, die uns erzählen, wie wir Weihnachten zu feiern haben. Wobei ja jeder weiß, dass das ja auch durchaus ein Stressfaktor ist, wenn die ganze Familie zusammenkommt. Auf was ich hinaus will, ist, wie sich ein Bild gemalt ist, wo man sich geschützt fühlt angesichts dessen, was um einen herum passiert. Und dann kommen Nationalisten und erzählen, früher sei alles besser gewesen. Und das ist natürlich Quatsch.
So, ich versuche jetzt mit Ihnen, Frau Hanfuhr, die Erzählung, die wir gerade gehört haben, dialektisch einfach umzudrehen. Also, als würde das Problem, das Thema der Entfremdung zwischen den demokratischen Parteien und einem Teil der Bevölkerung jetzt erst entstehen, seit jeder ein Handy hat. Wir nehmen die beiden Punkte, die angesprochen worden sind, beispielsweise die Angst, ich habe keine Wohnung oder ich kann sie mir nicht leisten. Das ist ja kein Phänomen, das im Jahre 22, 23, 24 beginnt, sagen wir sogar 2020. Damals hatten noch nicht alle dieses iPhone, sondern lange auch schon vor der iPhone-Zeit. Und da sagen alle, wir haben euch seit Jahrzehnten immer die Stimme gegeben, es sind weniger Wohnungen als vor Jahrzehnten für uns vorhanden. Nehmen wir eine zweite Frage, die ökonomische, die Sie angesprochen haben, also die Überschrift soziale Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit. Da sagen die Leute, guckt euch das mal an, also gerade wir, die wir wenig haben, haben immer noch wenig, während die, die viel haben, haben immer noch viel. Und das muss ja nicht mal eine Neiddebatte sein, sondern es ist etwas, wo man dann wieder fragt, was habt ihr eigentlich getan, dass diese Umschichtung wenigstens ein bisschen mehr gerecht wird. Das sind ja Themen, die seit Jahren und Jahrzehnten in unserer Gesellschaft virulent sind. Und jetzt nehme ich das wichtige Thema, was Sie auch eben angesprochen haben, Frau Strack-Zimmermann, nämlich die Umwelt. Da hat man sich auf die Grünen verlassen und gesagt, okay, jetzt die Grünen noch mal ran. Das sei doch das Thema, das apokalyptisch die Zukunft der Menschheit entscheidet. Ergebnis auch nicht so toll geworden. Ist das sogar vielleicht ein nachvollziehbares Thema, dass die Leute sagen, euch? Nee, wirklich nicht. Keine Legitimation, um Extremisten und Antidemokraten zu wählen. Also ziehen wir das mal ein Stück weg und sagen einfach, die etablierten Parteien, die Parteien, die demokratisch seit Jahren und Jahrzehnten unterschiedlich regieren, haben es dann doch nicht, in Anführungsstrichen, so gebracht. Und jetzt ist Schluss mit lustig.
Also das heißt, wir entziehen denen die Problemlösungskompetenz sozusagen derer, die uns repräsentieren. Aber Sie haben recht, ich meine, so wie das jetzt immer dargestellt wird, ne, die jetzige Regierung, die noch im Amt ist, wirft der Vorgängerregierung vor, dass sie nicht genug in Infrastruktur oder was auch immer investiert hat. Natürlich sind das alles langfristige Themen und Probleme, keins davon ist gerade erst entstanden. Ich würde auch ein bisschen davon wegkommen wollen, jetzt alles schlecht zu reden. Ich glaube, dass die Regierung in den Herausforderungen, in dem Kontext, in dem sie agiert, auch gute Dinge auf den Weg gebracht hat. Also man darf nicht vergessen, dass der Koalitionsvertrag und der Bundeshaushalt, so wie das alles geplant wurde, in einer Zeit festgeschrieben wurde, wo wir noch nicht einen Krieg in Europa hatten. Und ich glaube, das größte Problem der Regierung war natürlich, dass sie sowohl eben auch auf eine Kriegswirtschaft umstellen musste, auch sozusagen sich diesen wirklich ins Extreme hinaus katapultierende Herausforderung einstellen mussten und gleichzeitig Business as usual weitermachen wollten. Natürlich kann man die ökologische Transformation, das Wirtschaftswachstum, die ganzen sozialen Fragen nicht genauso weitermachen, wenn wir auf einmal diese zusätzlichen Aufgaben haben, und das ließ sich alles nicht mit einem Sondervermögen, damit war es einfach nicht geregelt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, es geht nicht nur um die Inhalte, die verhandelt werden. Und nehmen wir jetzt sozusagen die Art und Weise, wie diese Koalition auseinandergebrochen ist. Natürlich wissen wir, dass die dort auch ideologische, politische Unterschiede hatten, in der, wie wir das Wirtschaftswachstum wieder ans Laufen bekommen und so weiter. Aber ich glaube, dass ein Großteil der Bevölkerung doch tatsächlich den Eindruck hat, dass die nicht aus inhaltlich-politischen Fragen auseinander dividiert wurden. Es wurde ein Kompromiss geschlossen, da sagen alle, boah, wir haben die ganze Nacht durchgearbeitet, haben wir uns geeinigt, und am nächsten Tag sagte die eine Partei dann wieder, naja, wir stehen wir doch nicht, geht doch alles nicht. Also der Kompromiss wurde ja auch nicht mehr als Erfolg gefeiert, sondern es wurde ein Kompromiss geschlossen, da sagen alle, boah, wir haben die ganze Nacht durchgearbeitet, haben wir uns geeinigt, und am nächsten Entscheidungen aufzumachen, Alternativen zu diskutieren. Ich glaube, das fehlt. Also ich glaube, es ist auch ein Vermittlungsproblem.
Bitte. Also es fiel ein wichtiges Wort, glaube ich, Entfremdung. Das empfinden viele Leute. Ich glaube, die Entfremdung hat etwas zu tun mit der Beschleunigung. Wir leben in Zeiten, in denen manche Aspekte unseres Lebens sich in einem atemberaubenden Tempo beschleunigen. Natürlich die technologischen Aspekte, aber zum Beispiel auch die Umweltzerstörung. Und dieses reaktionäre Projekt bietet eigentlich an, die Zeit anzuhalten. Also sozusagen aus dieser Beschleunigung herauszutreten. Und das ist ja das Glücksversprechen. Das Glücksversprechen ist, ihr seid überfordert, ihr seid entfremdet. Wir leben in einer Wirtschaftswelt, in der es ganz viel Selbstoptimierung, Rendite, du musst kämpfen, du musst dich behaupten und so weiter. Und gleichzeitig bist du ganz nahe immer an der Überforderung. Und ich merke das ja gerade bei älteren Menschen, die technologische Überforderung ist wirklich massiv. Und wir haben neulich erfahren, dass auch Achtklässler jetzt nicht unglaublich gut sich auskennen beim Umgang mit Computern und Software und so weiter. Und wenn man da sozusagen die ganz einfache Lösung sucht, tritt aus der Zeit, wir werden das irgendwie einfrieren. Und das, glaube ich, ist ein ganz
zentrales Moment. Ich finde das interessant, weil auch diese Geschichtserzählung hört man immer wieder. Waren denn Menschen, die, wo nicht mal der Mindestlohn da war, nicht bereits viel überforderter? Also Menschen, die für 6 und 7 Euro die Stunde gearbeitet haben. War es nicht eine Überforderung, im sogenannten Kalten Krieg zu leben? Also wo die Amerikaner und die Sowjetunion sich über die Frage auch von Atomkriegen mitten in Europa unterhalten. War es nicht eine Überforderung, dass zum Beispiel Frauen bis vor wenigen Sekunden ihre Gleichberechtigung, die ja immer noch nicht ganz da ist, gerade auch im Wirtschaftlichen, deutlich verbessert haben als im Verhältnis zu früher. Also waren denn Menschen, die übrigens damals noch viel weniger informiert waren, nicht noch erschrockener von dem, was das Leben ist? Was ich damit nur sagen will, hat man das, was Sie als Überforderung formulieren, nicht existenziell in jeder Generation, nicht existenziell auch in jeder geopolitischen Situation in Europa gehabt? Oder ist das jetzt ein erstes Mal nach dem Zweiten Weltkrieg, darf ich Sie daran erinnern, was für eine unglaubliche Veränderung in Polen, in Ungarn und in vielen anderen osteuropäischen Ländern geleistet wurde. Also das mit der Überforderung, das verstehe ich, aber sie ist für mich nicht etwas Neues.
Doch, es gibt eine Überforderung in der Moderne, die qualitativ was völlig anderes ist. Das, was Sie beschrieben haben, ging immer Hand in Hand mit sozialen Kämpfen. Die Frauen haben über Jahrzehnte und teilweise Jahrhunderte gekämpft. Das heißt, es gab zwar eine machtpolitische Degradierung, aber es gab gleichzeitig ein ganz klares Instrument, wie man dafür kämpft. Ich bin auch nicht sicher, ob die Leute weniger gut informiert waren. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Arbeiterinnen und Arbeiter sind teilweise nach einem harten 12 bis 14 Stunden Arbeitstag dann noch in Kurse gegangen, vor 100 Jahren sagen wir mal, um sich sozusagen weiterzubilden, weil es ein klares gesellschaftliches Projekt gab, zum Beispiel der eigenen Ermächtigung und einer sozialen Gerechtigkeit.
Aber gibt es das nicht heute noch
das,
immer?
Das ist, da haben Sie völlig recht, das ist tatsächlich zerfallen. Das ist zerfallen in ganz viele unterschiedliche, manche sagen Identitätsprojekte, andere sagen Partikularinteressen, aber es ist in hohem Maße zerfallen.
Es ist nicht mehr Bildung, und das war auch das Versprechen. Darum sind Leute in Abendkurse gegangen, in Abendgymnasien gegangen, haben sich weitergebildet. Ist das nicht bis heute noch dasselbe Versprechen? Je mehr Bildung du hast, desto eher, um Ihr Stichwort zu nehmen, wirst du ein ökonomisches Leben haben, das vom Einkommen auch definiert etwas höher ist. Wie ist das? Ist es dasselbe Versprechen oder ist das jetzt mittlerweile, wie hier gesagt wird, ein Versprechen, ohne dass es gehalten wird?
Ich glaube, dass die durchschnittliche Bildung stark nachgelassen hat, weil Menschen, die erwachsen werden, ja auch ein Idealbild vor sich haben. Und wenn sie heute 5-, 6-jährige Kinder fragen, was möchtest du mal werden, und dann kommt die Antwort Influencerin, dann ist das eine bemerkenswerte Aussage, dann lacht man erst drüber und denkt, das ist also offensichtlich der Traum, im Internet präsent zu sein, sehr schnell viel Geld zu verdienen.
Das würden Sie eigentlich machen, wenn das Internet nicht da ist? Alle Antworten
also ich finde,
dass das Internet der Fall ist. Vielleicht ist die Bildung schlecht geworden, noch schlechter, weil immer noch zu wenig Lehrer und Lehrerinnen, zu wenig Sozialarbeiterinnen sind, weil politische Parteien in welchem Bundesland auch immer auch Schulgebäude haben, wo nicht mal die Eltern gern auf die Toilette gehen.
Ja, aber
das ist doch nicht alles das Internet. Ja. Also wirklich, Frau Strack-Zimmermann, es kann nicht immer nur das Internet sein.
Nee, Herr Friedmann, aber Sie haben mich jetzt, Sie haben mich auch nicht,
nein,
Sie haben mich nicht aussprechen lassen. Wir leben heute definitiv anders als vor 20, 30 Jahren. So. Das ist eine Transformation, die ist gekommen. Das ist ja per se nicht schlimm. Aber der Erfahrungsschatz der Einzelnen, und ich werte das nicht, ist heute ein völlig anderer. Übrigens nicht nur hier, sondern weltweit. Wenn Sie heute in Mali und Niger unterwegs sind, in den ärmsten Ländern der Erde, wo ich habe sein dürfen, weil die Bundeswehr da ist, hat jeder ein Smartphone in der Hand. Das heißt, auf was ich hinaus will, ist die Information dessen, was passiert in anderen Ländern, was passiert, das macht etwas mit Menschen. Sie haben es ja gerade gesagt, der Erfahrungsschatz auch, dass man hört, wieso hat der mehr als ich, wieso, und ich glaube, dass wir ja, auch in Bildungseinrichtungen.
Frau Strack-Zimmermann, ist
keine,
Ihnen auch
keine,
aufgefallen, nein, dass die Bundesrepublik Deutschland im Bildungsranking nicht mehr oben ist.
Ja,
also bei aller Liebe, wenn Sie jetzt von den ärmsten Ländern reden, vielleicht hat das auch was mit der Entfremdung zu tun. Dieses Land hat eine immer schlechtere Bildungsbewertung im Verhältnis zu anderen Ländern. Darüber könnte man sich ja mal Gedanken machen.
Ja, ja, das habe ich ja gerade, Herr Friedmann, habe ich ja gerade gesagt. Wenn Sie Kindern, wenn Sie zulassen, dass jemand irgendeinen Schwachsinnsberuf als ideal empfindet, dann verändert das ja etwas. Und das hat natürlich was mit Bildung zu tun. Das hat etwas damit zu tun, neugierig sein auf Neues, das aber in Häppchen bekommt. Und da können Sie, ich will mich gar nicht so an diesem Internet abarbeiten, aber Sie gehen heute ins Netz, drücken auf Wikipedia und bekommen 2, 3 Sätze und das gilt dann schon als gebildet.
Gut, verstanden.
Und das ist natürlich schon ein Problem, weil wir sprachen ja gerade von politischen Vorbildern, deren Horizont aber auch eingeschränkter ist, als das möglicherweise bei unseren Eltern war, die eine andere Schulbildung gehabt haben, wo andere Werte gelebt worden sind. Also auch die Frage Werte
ist ja
ein spannendes Thema. Aber
nur ein Satz. Das, was Sie zu Recht anmahnen, ist eine Folge der neoliberalen Politik, weil es von unserer Gesellschaft abhängt, worin wir investieren. Und wenn wir nicht wesentlich investieren in Bildung, Gesundheit, Kultur und Ökologie, in den wesentlichen Parametern, wie es uns als Gesellschaft und als Natur gut geht, dann machen wir etwas falsch. Und das ist ein Versagen auch der Politik.
Wunderbar. Frau Hahnfuhr, wenn Sie kurz erlauben, weil Sie es angesprochen haben, will ich dann ein Thema dann auch noch mal einführen, was in der Tat für die Allerjüngsten, aber auch die sehr Älteren in unserer Gesellschaft so nah gekommen ist wie noch nie, nämlich der Krieg. Die Ukraine verliert momentan an Boden. Der Aggressor, der Kriegstreiber Russland, arbeitet sich ab und schießt mitten in das Land, in die Zivilbevölkerung sehr bewusst. Raketen und Menschen sterben. Der US-Präsident Joe Biden hat jetzt grünes Licht gegeben. Die Ukraine darf im Krieg Raketen einsetzen. Man weiß nicht genau jetzt in welchem Teil, aber es soll beschränkt sein, die analog auch russisches Gebiet erreichen. Wobei da der Wunsch ist, wie auch immer Wünsche sind im Krieg, dass es da um militärstrategische Orte sind. Also einerseits, um die ukrainische Position zu stärken, andererseits auch, weil man sieht, dass die Russen jetzt mit nordkoreanischen Soldaten auch unterwegs sind, hat er das entschieden, weil er vielleicht aber auch ahnt, dass bei Trump dann alles anders wird. War das eine richtige Entscheidung?
Das ist schwierig zu sagen, weil ich bin keine Militärexpertin und kann sozusagen die strategische Vorausschau da hier nicht im Endeffekt beurteilen. Aber ich denke, das Zeichen, das er setzen wollte, ist richtig und brauchen wir ja auch hier in Deutschland. Ob das sich jetzt in Monaten auszahlt und welchen Einfluss das hat, wie Trump diese Politik weiterführen oder anders drehen wird, vermag ich an dieser Stelle nicht zu beurteilen. Wenn ich darf, würde ich aber gerne nochmal auf das Thema von vorhin kurz zurückkommen. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dass Sie ein bisschen in Frage gestellt haben, sind wir so überfordert als Gesellschaft? Ist das die Antwort, warum wir sozusagen uns nicht demokratischen Parteien zuwenden? Ich habe dabei den Gedanken, dass es so ein bisschen so eine Parallelität gibt. Auf der einen Seite geht es uns ja, sozusagen, wenn wir uns statistische Daten geht, immer besser. Das ist ja nicht so, dass es wirklich uns grundsätzlich schlechter geht. Dass es auch ein Anspruchsdenken ist, oder eine Anspruchshaltung, die wächst. Also wenn wir uns zum Beispiel diese Demokratiestudien ansehen, die hier auch im Einleitungstext zitiert wurden, diese Leipziger Studie, dass zwar über 90% in Deutschland an die Demokratie immer noch an die als die beste Staatsform glauben, aber nur knapp 40% sind zufrieden, wie sie gelebt wird. Und dieser Wert sinkt. Der war aber früher wiederum, hat er auch geschwankt. Und es wird immer wieder dann als Grund genannt, ja, weil wir zu wenig Partizipationsmöglichkeiten haben. Aber wenn wir mal ehrlich sind, vergleichen wir mal das Funktionieren unserer Demokratie mit den 60er, 70er, 80ern. Ich glaube, wir haben heute so viel mehr Partizipationsmöglichkeiten, als wir das damals hatten. Das steht in keinem Verhältnis zueinander. Und trotzdem wird es immer beklagt, dass es zu wenig gibt.
Aber
und
sind das Ansprüche nach dem Motto, der Staat muss mir geben? Was sind das für Ansprüche?
Ich will gehört werden. Ich will gehört werden und nicht nur als Gruppe, sondern auch ich individuell, dass mein Interesse wahrgenommen wird. Das ist ja legitim, aber sagen, es ist ja auch oft sehr unspezifisch, wie Menschen sich einbringen wollen und was genau sie unter Partizipation verstehen. Ne? Früher war Partizipation, ich trete einer Partei bei und versuche hier meinen Gestaltungsspielraum zu erweitern. Heute ist aber Partizipation, ich möchte zwar mitentscheiden, bin aber nicht in einer Partei, möchte aber bei bestimmten Fragen gefragt werden. Dann gibt es Bürgerräte, gibt es ja zig Formate, die diskutiert werden. Also ich glaube, das ist noch nicht ausgehandelt, wenn Parteien nicht mehr die Orte sind, wo ich meinen politischen Gestaltungsspielraum ausweite.
Ja, ich finde das eine wichtige Perspektive, aber ich will doch noch mal zur großen Überforderung kommen, die objektiv ist, nämlich das Thema Krieg. In Deutschland wurde der Satz, Krieg ist kein Mittel der Politik, von allen Parteien 2-3 Jahrzehnte immer lauter gesprochen. Und sie wurde zur Kernidee einer wenn man das überhaupt sagen kann, geopolitischen Strategie. Jetzt sind alle Generationen mit Krieg gefordert. Und wir müssen anerkennen, dass in Deutschland von Ländern wie Belgien oder die Niederlande oder Luxemburg gar nicht die Rede, dass all diese Länder sich eigentlich nicht verteidigen könnten, falls ein Aggressor wie Putin angreift und nicht der NATO-Fall ausgerufen wird. Pazifisten sagen, das ist nie für uns ein Thema, Krieg und in einen Krieg in Verteidigung gehen, das ist ihre Einstellung und ihre Pflicht. Aber demokratische Parteien, ich will es nochmal sagen, haben das irgendwie auch so der Bevölkerung gesagt. Andere Länder in Europa haben das anders wahrgenommen. War die deutsche Position auch die Wehrpflicht auszusetzen, das Material eigentlich als Antiquitäten verrostet irgendwo liegen zu lassen? War das Naivität, Dummheit oder Verdrängung?
Naja, also zu der Frage der Bundeswehr muss man schon sagen, es war nicht in der Höhe der versprochenen 2%, aber es sind trotzdem Milliardenbeiträge über viele Jahre gewesen. Das heißt, wenn man sich die Summe anschaut, ist es nicht so, dass man mit dieser Summe eine völlig dysfunktionale Bundeswehr hinkriegt.
Also, ja, aber Krieg war außen vor jeder Debatte. Es gab aber selbstverständlich, kein Krieg als politisches
Thema. Diskutiert man ja nicht über Krieg in Zeiten, in denen es eine scheinbar friedliche Stabilität gibt. Das ist eine Selbstverständlichkeit.
Dann gab es hier, entschuldigen Sie, wenn Sie das sagen, Georgien 2008, die Ukraine das erste Mal, der Angriff der Russen 2014. Ja, Unstimmigkeiten in Europa wie Türkei und der Nahe Osten. Nein,
wenn Sie es global erweitern, gab es natürlich
ständig. Wenn ich allein im europäischen Raum bleibe.
Wenn Sie es erweitern, gab es natürlich ständig Krieg. Und die Generation meiner Eltern zum Beispiel ganz stark mit dem Vietnamkrieg aufgewachsen. Also es ist jetzt nicht so, dass der Krieg weg war in der öffentlichen Wahrnehmung, aber wir hatten die Illusion, dass er uns jetzt nicht unmittelbar betrifft. Er findet irgendwo anders statt. Das ist ja nicht nur beim Krieg so, es ist ja bei vielen anderen Problemen auch so, dass wir denken, irgendwo Müll, der Müll wird in den globalen Süden. Wo wird Lithium abgebaut, damit wir die grüne Revolution machen können? Da werden die Urwälder in Indonesien abgeholzt, damit wir hier ökologische Politik machen können. Also diese Form der absichtlichen Blindheit gegenüber globalen,
noch einmal, ich verstehe Ihre Position. Ich rede nicht über global.
Ich rede vom
Krieg. Und dieser Krieg ist kein Krieg in Afrika oder in Asien. Noch einmal, wir haben in Europa immer auch Kriegszustände gab. Tschetschenien, seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion.
Tschetschenien ist jetzt auch
in Europa. Ich möchte doch noch mal fragen, wie kann man eine Bevölkerung, ja, wie soll man das sagen, vielleicht betäuben, indem man das Thema Krieg so reduziert, dass wenn es jetzt zum Krieg gekommen ist, viele so auch objektiv überrascht sind und sich durch diesen Krieg überfordert finden. Ist die Position, wenn Amerika jetzt nicht weitermachen würde und damit die Ukraine in ihrer Souveränität gefährdet ist, ist die Position, dass man in Europa inklusive in Deutschland hilflos ist, nicht der Zustand einer unverantwortlichen Verdrängung?
Ja. Also die Unverantwortlichkeit beginnt doch einen Schritt früher. Die Unverantwortlichkeit ist doch die Unverantwortlichkeit der deutschen Eliten, dass sie sich völlig auf Russland verlassen haben. Ökonomisch und politisch Putin haben gewähren lassen, mit ihm Deals gemacht haben, trotz übrigens ganz starker Warnungen der NATO-Partner, auch der USA. Es gab ja eine Elitenblindheit gegenüber Russland. Und dieser Diktator, der vom KGB kommt, war ja von Anfang an klar in seinen Positionen, in seiner Aggressivität, in seinem autoritären Führungsstil. Trotzdem, und da würde ich sagen, ist die Blindheit eine andere. Die Blindheit ist die Blindheit des ökonomischen Eigennutzens, dass man sagt, ist mir doch egal, Tschetschenien, ein schrecklicher Völkermord, wussten wir, Augen zugedrückt. Der erste Krieg gegen die Ukraine, wussten wir, Augen zugedrückt, haben daraus keine Folgerung geschlossen. Das heißt, bevor wir überhaupt zum Thema Krieg kommen, müssen wir uns doch fragen, ob wir nicht beim Friedensprojekt versagt haben, weil wir all das geduldet und hingenommen haben.
Dann würde ich gerne Sie fragen, auch 2014, als der erste völkerrechtliche Angriff stattgefunden hat, das meine ich jetzt nicht nur die FDP, keine der im Bundestag vertretenen demokratischen Parteien, man muss sagen, mit Ausnahme...
Waren wir jetzt zu der Zeit nicht.
Bitte?
Wenn ich es mir jetzt einfach machen würde, würde ich sagen, die FDP war 2014 gar nicht im Bundestag. Aber das Schmerzhafte wollte ich jetzt nicht hervorheben.
Na, dann reden wir im doppelten Schmerz. Sie waren nicht da und hätten trotzdem nicht anders geredet, wie damals
wahrscheinlich, alle. Ja,
Sie waren ja auch noch nicht in der FDP als verteidigungspolitische Sprecherin.
Stimmt, da haben Sie recht.
Das ist der Grund.
Das macht den Unterschied.
Also, alle haben gesagt, wir wollen darauf jetzt nicht extrem reagieren. Und ich glaube, ein Argument war Energie, Energie. Das Argument hinter Energie, Wohlstand, Wohlstand. Diese Verdrängungspolitik führt ja dazu, dass auch heute noch wir feststellen müssen, ohne Amerika ist Europa geopolitisch, ich rede jetzt vom demokratischen Europa, also der Europäischen Union, völlig hilflos. Wie würden Sie, da Sie ja dann doch im Bundestag waren, nicht nur 3 Jahre, sondern auch 4 Jahre davor, da war das ja auch nicht so ein großes Thema. Wie würden Sie uns erklären können, und damit meine ich nicht eine Partei, wie würden Sie uns erklären können, ob die These, nämlich dass das Ökonomische wichtiger war, ja, als alles andere, was ja auch für China gilt?
Also ich brenne jetzt darauf zu antworten, weil wir haben uns alle, nicht nur in Deutschland, in ganz Europa nach 1990, 89.
Die Franzosen nicht, die haben Atomkraftwerke gebaut.
Herr Friedmann.
Alle. Bleiben Sie bei sich,
nein,
Deutschland.
Sorry, nein, ich bleibe gerne bei mir, aber ich wollte nur sagen, auch die Franzosen haben im Verhältnis dessen, was sie vor 89 gemacht haben, radikal, das wollte ich nur sagen, nicht zum Ablenken.
Eine Atommacht.
Jedes Land in Europa, in der Europäischen Union, hat alles runtergefahren, weil man annahm, dass dieser Ost-West-Konflikt, mit dem wir ja groß geworden sind, dass die Öffnung der Mauer für alle so ein Glücksmoment war, eine friedliche Überwindung und dann auch das Wachsen Europas, dass das Thema Konflikte, Kriege ausgeblendet worden waren. Ich wollte nur sagen, nicht nur Deutschland hat alles niederfallen lassen, sondern alle Länder. Das ist übrigens das eine Thema. Das andere ist ganz nüchtern. Als die Ukraine darum bat, Teil der NATO zu werden, waren es die Franzosen und die Deutschen, die gesagt haben, nein, wollen wir nicht. Wir wollen Russland nicht provozieren. Erster großer Fehler. Die Ukraine war eine Atommacht, die ihre Atombomben abgegeben haben an Russland mit der Auflage, ihr beschützt uns. Und dieser Beschützer, eine Sicherheitsgarantie, sie haben jede Atomwaffe abgegeben und damit demjenigen sozusagen um Schutz gebeten, der Jahre später sie überfallen hat. Und ich kann nur sagen, und meine Meinung ist ja durchaus bekannt und ich wiederhole sie gerne, 2014 hat sich, und da haben Sie recht, alle Parteien, jeder, der das Sagen hatte, hat sich mitschuldig gemacht. Die Annexion der Krim wurde hingenommen, bis hin, dass es historisch auch verzerrt war, die sei ja immer irgendwie russisch gewesen. Das, also, wo dann auch die Geschichte so reingibt, dass das Geschenkpapier wurde ausgesucht, wie es gerade passte. Im Gegenteil, nach der Annexion der Krim wurde in Deutschland, und jetzt komme ich auf Deutschland, ein Deal gemacht mit Putin, Nord Stream 2. Nach dem Motto, wir kriegen von euch an Europa vorbei.
Das wissen günstiges. Wir alles.
Nein, aber das ist,
Herr Friedmann, es ist warum.
Nein,
Frau Strack-Zimmermann,
bitte lassen Sie mich aussprechen.
Nein, seien Sie mir nicht böse. Die Aufzählung können wir noch ein paar Minuten machen, aber die Zeit hätte ich jetzt nicht. Ich möchte
Sie müssen wissen, es aber.
Warum auch Ihre Partei hat zwischen 2014 und bis zum furchtbaren dann zweiten Kriegsausbruch. Ich will nur wissen, warum.
Weil es, gut, auf den Punkt gebracht, es war unbequem. Man wollte sich der Realität nicht stellen. Frau Merkel, die Kanzlerin 16 Jahre war, hat plakatiert das gute und schöne Leben.
Die FDP
es war
hat
einfach,
widersprochen.
Nein, das sage ich doch
warum?
Auch gar nicht.
Warum?
Weil es unbequem ist, weil das Thema, das erleben Sie doch jetzt, Menschen damit zu konfrontieren. Wenn ich heute Ihnen sage, dass wir noch nie in einer so gefährlichen Zeit gelebt haben und wenn wir jetzt nicht lernen, uns verteidigen zu wollen, wenn wir nicht verstehen, dass wir jetzt kerzengerade stehen müssen, um einen Mann wie Putin, um den Chinesen, den Nordkoreanern, von denen übrigens 11.000 Soldaten auf europäischem Grund und Boden stehen und gegen die Ukraine kämpfen. Wenn wir das laufen lassen nach dem Motto, wie Kinder, wir halten die Hand vor die Augen und dann sehen wir es nicht, dann ist das fatal. Und ich mache gar nicht diese Nummer, wer am meisten schuld ist. Es ist die Frage gewesen, dass die politischen Entscheider es nicht wahrhaben wollten. Und die Sätze von Johannes Rau, Gott hab ihm selig, wir seien nur von Freunden umzingelt, war lieb gemeint, war desaströs. Gut. Das macht übrigens den Unterschied zu den skandinavischen Ländern. In Finnland, auch in Schweden, hat man immer die Gefahr vor Augen gehabt und damit gelebt. Nur bei uns nicht. Und das ist natürlich jetzt Guten Morgen Deutschland. Und wenn Sie dann in die Vereinigten Staaten schauen, die ja auch für unsere Sicherheit mit Verantwortung übernommen hat, wird die Luft jetzt besonders dünn.
Jetzt bei dieser Frage helfen. Ich will nur hinzufügen, bitte helfen Sie auch bei dieser Frage noch ein bisschen nach. Ich will nur hinzufügen, es gibt in diesem Land eine Partei, die in Wochen, ja Monaten explodiert ist, die den Namen einer Person trägt, Sarah Wagenknecht, die mit einem Thema aufgefallen ist und wirbt, nämlich wir müssen eigentlich die Ukraine betrachten aus der Sicht des russischen Blickes. Und sie bezweifelt, dass er der alleinige Aggressor wäre. Und es findet sich in der Bevölkerung dann doch eine Zustimmungszahl, die so um die 10% momentan ist. Sie schwankt gerade. Ich will Ihnen das nur hinzufügen, dass Sie vielleicht mir dann doch erklären, wie das, was Frau Strack-Zimmermann eben uns erklärt hat, wie das alles zusammenpasst mit diesem Thema.
Ich würde gerne nochmal einhaken bei Ihrer Frage, warum? Weil hier wurde einmal von Blindheit und wir wollten es nicht wahrhaben. Das glaube ich nicht. Weder waren wir blind, weder waren die Akteure blind, noch wollten sie es nicht wahrhaben. Ich denke, dass es einfach ein ganz knallhartes Interessenkalkül war und, Sie haben die Antwort eigentlich schon selber gegeben, einfach unser komplettes Wirtschafts- und Industriemodell Deutschland auf billigem Gas aus Russland basiert. Und das konnte und wollte man wissentlich nicht aufgeben. Und in jeder Partei gab es Stimmen, auch 2014, die das sehr wohl kritisiert haben. Und diese Stimmen hätte man ja hören können. Und diese Stimmen gab es in jeder Partei. Es geht mir jetzt nicht um die Schuldzuweisung. In manchen Parteien mehr, jetzt muss ich doch an dieser Stelle die Grünen betonen, in anderen Parteien weniger. Aber auch
bei der CDU und auch bei der SPD und auch bei der FDP gab es auch schon immer Stimmen, die das 2014 kritisiert haben, die den Bau von Nord Stream 2 kritisiert haben, aber das kam ja viel später, aber die auch schon den Bau von Nord Stream 1 auch schon kritisiert haben. Da hatten wir doch genau diese Debatte. Wir können Anträge aus dem Bundestag holen, wo diese ganzen Argumente, warum das gefährlich ist, 2001, 2002 schon auf dem Tisch lagen. Also jetzt zu behaupten, wir seien blind gewesen, finde ich wirklich eine Verleumdung. Das können wir, oder Ignoranz. Es war bewusst und es war Kalkül, was wichtiger ist. Jetzt können wir das diskutieren, warum Wirtschaft über Menschenleben, wie auch immer. Diese Debatte brauchen wir jetzt hier nicht aufmachen, aber ich glaube, das Warum ist eigentlich klar. Jetzt komme ich auf die andere Frage zurück. Dieser ganze Friedensdiskurs, der von Frau Wagenknecht reingebracht wird, aber es ist ja nicht nur Frau Wagenknecht, das ist ja eine allgemeine Stimmung. Und ich glaube, das hängt eben damit zusammen, dass sozusagen wie jetzt Deutschland, und Sie haben eben gesagt, ganz Europa militärisch in der eigenen Wehrhaftigkeit aufgestellt ist, ist ja nicht nur eine Frage von Budgets und Militärhaushalten, sondern es ist eben auch eine mentale Frage, wie verantwortlich wir uns fühlen für unsere eigene Sicherheit. Und das ist ja jetzt hier auch kein neues Thema zu sagen, dass es sehr bequem war, sich da auf die USA zu verlassen. Ich würde aber auch trotzdem Ihnen widersprechen, dass das in ganz Europa so war, weil Europa ist auch Mittelosteuropa. Die waren von Anfang an anders aufgestellt. Man muss ja sagen, weil in den 90ern ist es natürlich was anderes. Das waren ja überall Sowjetarmeen, die wurden zurückgezogen. Also die waren ja, die mussten ja alle ihre kompletten Verteidigung und Militärsituation neu aufstellen. Und die haben sich nie darauf verlassen, dass irgendjemand anderes kommt. Und Sie haben auch Schweden und Finnland erwähnt, die blockfrei waren, die aber ja nie so neutral waren, als dass sie nicht da rein investiert haben in ihre Wehrhaftigkeit. Also ich glaube, das Bild ist ein bisschen differenzierter, wenn man da genau hinschaut.
Darf ich nur ja, zwei bitte. Kurze Sachen sagen? Es wird ja ständig wiederholt, wir hätten uns auf die USA verlassen. Das kann ich nicht ganz genau nachvollziehen, weil wir haben uns auf gar niemanden verlassen, weil wir nicht in dem Sinne... Das haben Sie ja völlig richtig gesagt. Nach 89 kam die große Hoffnung, Ende der Geschichte, Friedensprojekt. Es gab damals keine Feinde. Die Kriege,
doch, wir
die
haben die Balkankriege gehabt, Ende der
90er. Das waren doch
90er.
Nicht, das war ja. Interner Balkankrieg. Das war nicht ein Angriff gegen Deutschland. Nicht gespürt, nicht erwartet. Im Gegenteil, die Kriege, können. Die geführt wurden, wurden woanders geführt. Es gab einen völkerrechtswidrigen Krieg gegen Irak mit absoluten Lügen von Staatsseite. Das heißt, wir hatten überhaupt keinen Grund, jetzt irgendeine unmittelbare Bedrohung zu sehen. Und das meinte ich vorhin, dann hat man lange Zeit Putin tatsächlich auch in seiner Aggressivität unterschätzt.
Aber, das
ich
nicht.
Aber dann einen
ja,
zweiten
aber Satz. Moment, darf ich eine Intervention machen?
Weil
ja,
aber natürlich.
Sie wiederholen das. Das mag ja in der Breite stimmen. Spätestens nach 2014. Wir sind jetzt nicht im Irak. Wir sind in Länder, die in unserer unmittelbaren Nachbarschaft sind. Und die Frage, ob uns das unmittelbar als eine Kriegsgefahr erscheint, ist das eine. Aber dass wir eine geopolitische Stabilität in Europa wollen, das betrifft uns schon unmittelbar. Was mich interessiert, ist, dass es im politischen Diskurs, dass es im auch intellektuellen Diskurs trotz all dieser Zeichen nicht eine Öffnung gab, darüber zu diskutieren, der Krieg könnte in Europa real sein, er ist in Teilen schon real.
Das, was wir jetzt diskutieren, kann man doch nur historisch sehen. Wir haben ja so begonnen, woher kam das Gefühl der Sicherheit? Dafür gab es historische Gründe, weil wir tatsächlich lange Zeit uns völlig nach 89, so lange her ist, also ich kann mich noch gut erinnern, haben wir uns sicher gewähnt. Das ist erstmal ein Faktor. Und der zweite Faktor, und da würde ich Sie gern fragen, dass Sie mir das erklären, wir hatten eigentlich die ganze Zeit tatsächlich ein profundes Vertrauen in die NATO als Einheit. Das heißt, wir haben das nicht so, wie Sie vorhin zu Beginn national aufgedröselt, Belgien hier, Niederlande da, sondern seit ich mich damit beschäftige, war immer die NATO als Einheit. Das war die Sicherheitsgarantie. Und Sie haben vorhin gesagt, ein Versäumnis oder ein Sündenfall, dass die Ukraine nicht in die NATO aufgenommen wurde, aber gleichzeitig formulieren viele Leute jetzt eine Angst, dass Russland die NATO angreift. Also entweder ist die NATO tatsächlich ein Sicherheitsgarant, dann muss man doch annehmen, dass Russland kein NATO-Land angreifen wird, weil bisher ja auch die atomare Abschreckung funktioniert hat. Das ist ja wirklich ein verlässliches Element der Militärstrategie. Oder aber die NATO als Sicherheitspakt ist so brüchig, dass sie, und ich meine die Frage jetzt wirklich offen, ich verstehe nicht, dass sie wirklich Angst haben.
Ganz kurz, kann ich
ganz kurz, weil ich würde gerne noch zwei, drei Stichworte daneben.
Die Tatsache, dass Schweden und Finnland dort reingekommen sind, war übrigens historisch ein ganz großer Augenblick. Das ist das eine. Dass die Ukraine dort Mitglied werden wollten, war natürlich auch, um in dieses Sicherheitsgefüge mit reinzukommen. Was heute aber noch anders ist, ist diese Achse China, Russland, Nordkorea und in den Iran. Das heißt, es gibt heute Länder und es gibt viele Schwellenstaaten, die dazwischen sich bewegen, die es in dieser Form, als die NATO langsam gewachsen ist, in dieser Form nicht gab. Wir haben heute, sehen Sie auch an der UN, ein völlig anderes Machtgefüge. Und ich glaube, dass einfach viele das gesehen haben, aber nicht ins Alltägliche floss.
Frau Schreck-Zimmer, danke Ihnen dafür, dass Sie das gesagt haben. Auch da will ich jetzt aber nur ergänzen, die Seidenstraße, also wie China seine Macht als Handelsweltnation ausgebaut hat, haben wir alle gesehen. Europa und Deutschland, nada, null. Wir haben die BRICS-Staaten, die sich neu aufgestellt haben. Indien, das bevölkerungsreichste Land, China zusammen über 3 Milliarden. Was tun wir? Nada. Also die Geopolitik und die geostrategische Politik Deutschlands und Europas ist, wenn ich das in der Schule setze, 5 nicht versetzt. Aber wenn ich an die Schule denke, und dann würde ich gerne ein anderes Stichwort für die Erosion von Demokratie aufrufen, und zwar das Wort die Lüge. Wir sind in der Aufklärung, wir sind in den Menschenrechten, wir sind in der Zivilisation davon ausgegangen, dass die Grundvoraussetzung ist die Trennung von Glaube und Wissen. Von Tatsache und Meinung, Glaube, Annahme. Wir erleben die Transformation, und da würde ich dann doch die sozialen Medien in den Mittelpunkt stellen wollen, aber nicht nur dann, weil gelogen wurde immer. Und übrigens, jeder Mensch lügt ungefähr nach neurobiologischen Erkenntnissen 80 Mal im Tag. Das ist schon mal, wenn man jemanden fragt, wie geht's dir, und es ist dir völlig egal. 80 Mal. Wie oft haben Sie jemanden gefragt, also wie geht's dir?
Ich habe heute kein einziges Mal gelogen.
Das ist Ihre erste Lüge übrigens. Wunderbar. Also
noch 80 Mal.
Das Spannende daran ist ja, dass es einem gar nicht bewusst sein muss. Aber worum es mir jetzt geht, ist, die Lüge ist die Währung geworden, die auch durch die sozialen Medien ästhetisch in der Informationskommunikation eine Rolle spielen. Ist die Entwicklung, dass die Lüge die Tatsache ersetzt, perspektivisch das Ende des Demokratischen?
Kann passieren.
Es wurde immer schon gelogen. Also jetzt müsste man noch mal darüber diskutieren, hat es wirklich einen qualitativen Unterschied, ob das jetzt die sozialen Medien oder überhaupt unsere Form der schnellen Kommunikation, dass es das sozusagen potenziert, welche Wirkung diese Lüge auch haben. Ist auch die Frage, worauf zielen die Lügen ab? Geht es immer nur darum, mich noch besser dastehen zu lassen? Weil das ist ja auch das, worum es bei Instagram, Social Media oft geht. Oder habe ich wirklich bestimmte Botschaften, die ich sende, weil ich damit was erreichen will? Weil ich Menschen verführen will, irgendwas zu tun, was ich will, dass sie tun. Also es ist, glaube ich, nochmal ein Unterschied, welche Qualität die Lügen haben und welches Ziel sie verfolgen. Und wenn es darum geht, andere Menschen zu etwas zu bewegen, was sozusagen, sei es jetzt der Krieg oder sei es menschenverachtende Taten zu machen, dann ist das natürlich ein Problem, dass sich das potenziert, gar keine Frage.
Über die Hälfte der unter 20-Jährigen gibt nach Umfragen an, dass ihr einziges Informationsmedium TikTok ist. Eine Propagandamaschine, die von China im Eigentum ist. Ich frage noch einmal, wir sprachen ja vorhin von Bildung auch, was macht das mit der Demokratie, wenn Menschen als Wahrnehmung eine Quelle haben, in der die Lüge zur Tatsache ästhetisch verkauft wird, wenn Millionen Menschen immer wiederholen, du hast doch gehört, du hast das gehört. Wissen wir von der Tiefenpsychologie und Medienpsychologie, irgendwann glauben die Menschen das. Was macht das, wenn eine solche Desinformationsmaschine gerade auch in der Gegenwart für die Zukunft junge Menschen bewusst manipuliert, intrigiert, aufhetzt und mit Vorurteilen, welcher Art auch immer, speist? Wie ist das im Demokratischen auffangbar? Erst Sie und dann die beiden anderen. Sie dürfen nochmal ja.
Ich habe da eigentlich gerade, außer dass sozusagen wir, die dagegen halten wollen, versuchen, das Argument, die Tatsachen auszudiskutieren, Vorschläge zu machen, fällt mir jetzt, glaube ich, spontan nichts Besseres ein, als da wirklich in der Sache gegenzuhalten.
Ja, ich glaube, dass man härter gegenhalten muss, und das widerspricht eigentlich meinem liberalen Gefühl. TikTok ist ein gutes Beispiel. Die meisten jungen Leute haben ihre Informationen nur noch aus TikTok. Und da werden nur zwei Sätze, nicht mal ein Satz, Subjekt, Prädikat, Objekt. Also wenn es ganz doof läuft, nur noch Subjekt und Objekt. Du doof, ich nett. So in dieser Formation. Und das, was in Europa gerade diskutiert wird, ob man schlichtweg dieses TikTok verbietet, wenn es in chinesischer Hand bleibt. Denn in China selber ist es verboten. Das heißt, es ist eine Plattform, die überall in der Welt genutzt wird, nur nicht in dem Land, aus dem es kommt. Da sollte man ja schon mal hellhörig werden. Oder nehmen wir Musk. Dieser Mann hat gezielt in den Vereinigten Staaten Unwahrheiten oder Lügen erzählt, um dem Präsidenten zu dem zu verhelfen, was er jetzt wieder geworden ist. Und ich glaube, dass wir uns darüber im Klaren sein müssen. Und jetzt stoßen wir natürlich an die Grenzen der liberalen Demokratie. Können wir uns erlauben, einfach so einen Sender mal abzustellen und zu sagen, da wird nur Dreck erzählt, die Leute verblöden langsam und wir, und noch viel schlimmer, Gewaltaufruf. Also wir haben da ja so einen Kollegen aus Europa, der da sich hingestellt hat und den jungen Männern gesagt hat, wenn ihr eine Frau wollt, dann müsst ihr mal wieder ein richtiger Mann sein. Der hat da Millionen Follower gehabt. Da habe ich immer gedacht, liebe junge Männer, bitte hört diesem Typ nicht zu. Das ist ja gruselig. Vielleicht helft ihr einer Dame einfach mal in Mantel. Könnte auch helfen, dass man da eine Freundin findet. Also das ist, ich glaube, dass wir mit dem, was Sie gerade sagten, im Guten sich damit auseinanderzusetzen. Wir müssen da jetzt mal drüber reden. Ich glaube, dass der Zeitpunkt schon vorbei ist. Gelogen wurde immer, übrigens in Kriegszeiten besonders. Propaganda.
Aber fantastische Diagnose. Aber ich möchte eine Therapie. Aber die
darf
Diagnose,
Sie beantworten.
Sie haben eine Diagnose gestellt. Sie
das ist ja schon mal was. Aber, ohne Diagnose aber keine Therapie.
Das Thema ist ja nicht Tage alt. Was ist Ihre Therapie? Also was muss geschehen?
Bildung, Bildung, Bildung. Mediale Bildung. In die Kindergärten, mit Kindern. Vom ersten Tag an. Ich meine, Kinder kommen heute auf die Welt. Und was sehen die zuerst? Ich behaupte, bevor die Mutter sehen, sehen Sie auch nicht den Vater, sondern das Handy, was der Vater in der Hand hat, um die Geburt zu filmen. Gut. Das ist das Erste, was Verstand. Kinder heute sehen.
Ich nehme Ihr Argument auf. Gelogen.
Bevor Sie noch eine Frage stellen, ich würde gerne die Frage beantworten. Moment.
Gelogen wurde von der Politik, nicht von allen, aber oft schon genug, auch von demokratischer. Ihr Beispiel war Irak. Die ganze Geschichte, die damals Bush der Welt erklärt hat, war eine Lüge. Und trotzdem erleben wir ja heute eine ganz neue Dimension, quantitativ und qualitativ, was die Lüge angeht, umso mehr, als wir mit einem neuen Freund zu tun haben, und der heißt Algorithmus. Was bedeutet das für die demokratische Kultur und was ist das für ein Angriff, von dem wir sprechen?
Also erstens, ich bin voll dabei, wenn wir jetzt einen Gesetzesentwurf machen, Selfies mit Babys in den ersten 6 Tagen verboten. Das wäre ein richtig sinnvoller erster Einstieg.
Sie sind liberal, ne?
Ich bin radikal liberal, genau. Ja, keine Selfies. Die Antwort, glaube ich, ist wirklich einfach. Das einzige Mittel gegen Fehlinformation, gegen Propaganda, gegen Lüge ist Pluralität der Medienlandschaft, Pluralität der Diskurse. Das haben wir nicht. Es ist nicht nur TikTok. Alle sozialen Medien werden von 5 großen Konzernen dominiert. Folge, Sie haben es erwähnt, Oligarchie. Jemand wie Musk kann inzwischen teilweise, um nicht zu sagen vollständig, Meinungsmache betreiben mit enormer politischer Wirkung. Es wird von vielen progressiven Menschen seit langem gefordert, wir müssen diese Monopolisten zerschlagen. Und eigentlich war das liberale Projekt einst, auch in den großen Klassikern, immer Warnung, Warnung, Warnung vor Monopolen. Monopole ist tatsächlich der Tod einer pluralen, sowohl Wirtschaft als auch einer pluralen Diskussionskultur. Das dürfen wir auf gar keinen Fall zulassen. Und die zweite Sache ist, Sie haben es schon angesprochen, natürlich braucht die Demokratie mündige Bürgerinnen, mündige Bürger. Das heißt, Mündigkeit muss wieder ins Zentrum gestellt werden. Und da fällt mir immer wieder auf, nach Vorträgen oder Lesungen kommen Menschen und sagen, das fand ich total interessant, sagen Sie mir, was soll ich lesen? Und wissen Sie, wie die Antwort lautet? Es kommt nicht darauf an, was Sie lesen, welche Webseite, welches Organ. Es kommt darauf an, wie Sie lesen. Es gibt eine Technik des kritischen Lesens, das heißt des kritischen Rezipierens von unterschiedlichen Informationen, die es einem ermöglichen, tatsächlich mit einem kritischen Filter als mündiger, kritischer Mensch sein eigenes Urteil zu bilden. Und das kann man, da gebe ich Ihnen völlig recht, das kann man tatsächlich lernen, das kann man üben und lernen.
So, wir haben übrigens diesen Vorschlag in Amerika schon gehabt, AT&T, die große Monopol-Telefongesellschaft, wurde Ende der 80er Jahre in der Tat in Amerika, also im kapitalistischsten Land, dann zerbrochen und zerteilt. Aber ich will nochmal die Lüge nehmen und sie ins Politische überlegen. Orban und die Fidesz in Ungarn, Wilders und seine Partei der Freiheit in den Niederlanden, Meloni mit der Fratelli d'Italia, die FPÖ in Österreich, die AfD in Deutschland. Glauben die Autokraten, glauben die Extremisten wirklich, dass wenn sie dauernd darüber erzählen, dass es die oder andere sind, die an allem schuld sind und dann Lügen verbreiten, dass Menschen ihnen glauben und sie wählen, also hat die Lüge gerade in der Politik momentan nicht nur Hochkonjunktur, sondern für die demokratischen Länder eine tiefe Wirkung, wo die Demokratie sich dann in sich zerbröselt?
Also ich glaube, es ist tatsächlich auch unterschiedlich. Also ich verstehe den Trend, den Sie aufmachen wollen, auch mit den zitierten Akteuren. Aber ich denke, jeder von denen agiert doch sehr unterschiedlich. Und mir fällt bei dieser Frage eher ein, wie es bei uns funktioniert. Und ich denke, dass ein wirkliches Problem für unseren demokratischen Diskurs oder auch wie Politik wahrgenommen wird, ist nicht nur eben Social Media mit diesen wahnsinnig verkürzten Botschaften, wo es wirklich nicht um sozusagen den Austausch der Argumente, um die sachliche Auseinandersetzung geht, sondern dass wir auch das Gefühl haben, dass Regierungen und ihre politischen Akteure so umfragegetrieben sind. Also wenn wir in einer Zeit leben, wo wir alle drei Tage eine Umfrage haben, ob diese oder jene politische Entscheidung richtig war und wer das gut findet oder wer es schlecht findet und die Sonntagsfrage nicht irgendwie nur sonntags und alle paar Monate kommt, sondern gefühlt jeden Tag, dann können sozusagen inhaltliche Debatten ja gar nicht mehr ausdiskutiert werden. Also nehmen wir zum Beispiel das Thema, wie viel Waffenlieferungen an die Ukraine, wie stehen wir denen bei? Wir erinnern uns an Debatten, wo dann gesagt wird, aber die deutsche Bevölkerung möchte nicht mehr Militärhilfe. Naja, wie soll denn Otto Normalverbraucher wissen, welche Form von Militärhilfe notwendig ist? Das ist Aufgabe von Führung, von Leitung, von politischen Akteuren zu erklären, warum das notwendig ist, Konsequenzen aufzumachen, um dann die Debatte informiert zu führen und dann können auch Entscheidungen getroffen werden. Aber das findet ja so gar nicht statt. Das heißt, wenn Politik schon sozusagen selber mit Umfragewerten argumentiert, aber sozusagen die natürlich nicht informiert getroffen werden können. Also das ist ja sozusagen eine Wiederkehr des Immergleichen. Das ist absurd. Und ich glaube, deswegen, ne, Sie haben das jetzt zugespitzt auf die Lüge, aber die Debatten werden ja nicht mehr von den wahrhaftigen Problemen angetrieben, sondern was gibt eigentlich den besten Profit für die Person oder für die Partei bei einer bestimmten Entscheidung?
Und ich denke, Frau Strack, das ist ein Problem. Und das beste Beispiel für das, was Sie beschreiben, ist die Migrationsdebatte. Es gibt keine andere Debatte in unserer Gesellschaft, die mit Fakten nichts zu tun hat. Ich kann jedem empfehlen, mal ein wirklich solides Buch eines Migrationsforschers zu lesen, zum Beispiel Hein de Haas, 22 Mythen über Migration. Dann stellt man fest, dass die gesamte wissenschaftliche Faktenlage in unseren politischen Diskursen nicht vorkommt. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir auch positive Narrative brauchen. Bei dem Thema zum Beispiel Migration, Flüchtlinge. Wieso sagen nicht mehr Politikerinnen oder andere öffentliche Figuren ganz klar, der Wohlstand dieser Gesellschaft wurde wesentlich Nein, nicht ausreichend, nicht annähernd ausreichend. Also vielleicht Sie, aber...
Also nicht ohne Migration hier alt aussehen Frau Stelter, gar nicht mehr aussehen, das ist schon da.
Können wir uns darauf
einigen? Aber das will keiner hören, glaube ich.
Können wir uns darauf einigen, dass ich jedenfalls keinen Wahlkampf kenne, wo Parteien in die Diskussion gehen und sagen, hey Leute, Migration ist seit Jahrzehnten der Glücksbringer der Bundesrepublik Deutschland bei allen Problemen, die wir haben, sondern dass die Regel ist, wir haben furchtbar viele Probleme, aber Migration ist unverzichtbar.
Nö, da widerspreche ich Ihnen. Also es soll welche geben, die das einordnen und sagen, wir brauchen Migration, die muss aber geordnet stattfinden.
So
würde ich den Satz
geordnet formulieren. Geordnet heißt, dass wir leider die Zeit nicht überwinden können. Und ich bedanke mich ganz herzlich für diese wunderbare, engagierte Debatte. Ilja Trojanow, bei Ihnen Frau Hanfuhr und bei Ihnen Frau Strack-Zimmermann. Wir haben uns angeregt und aufgeregt über eine Stunde unterhalten und ich habe viel gelernt. Herzlichen Dank, dass Sie da waren.